Feministische Bibelgespräche, der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Mein Name ist Ulrike Metternich, ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Lucia Sutter-Rehmann. Und ich bin Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät in Basel. Ulrike, du hattest dir doch gewünscht, wieder über ein Gleichnis zu sprechen. Sag, was fasziniert dich denn so an den Gleichnissen?
Also an Gleichnissen fasziniert mich vor allen Dingen so, dass ich sie heute so viel besser verstehen kann. Und dass Gleichnisse für mich so wirklich spannende Texte geworden sind. Früher habe ich mich mit so vielen Gleichnissen schwer getan. Manche Gleichnisse sind ja freundlich und schön, aber ehrlich gesagt andere, die sind irgendwie seltsam und erzählen so grausame Dinge.
Ja. Mhm.
Und ich bin unserer Lehrerin Luise Schottroff echt dankbar, dass sie durch ihre sozialgeschichtliche Forschung die Gleichnisauslegung regelrecht auf den Kopf gestellt hat. Und da habe ich so viel gelernt.
Mhm. Das kann ich nur unterschreiben. Aber einfach ist es nicht, das zu lernen, weil es wirklich was auf den Kopf stellt oder auf die Füße, viel besser gesagt. Luise Schottroff hat ja ganz entschieden nach dem Alltag gefragt. Sie hat sich gefragt, wie ging es den jüdischen Menschen, der Bevölkerung unter den römischen Kaisern, also unter der römischen Herrschaft im Osten. Frauen und Männer und Kinder mussten damals selbstverständlich hart arbeiten und viele litten an chronischem Hunger. Und das Rechtssystem war auch nicht auf ihrer Seite, im Gegenteil, die Bevölkerung war nahezu rechtlos. Und da fragte sich Schottroff, wie sich die Bevölkerung überhaupt zu Wort melden konnte unter diesen Bedingungen. Ja, also wenn man so hart arbeiten muss und am besten nichts sagt. Wie kann man dann schreiben, sprechen? Ja. Mhm. Wie kann man sich wehren? Mhm. Wie kann man den Mut nicht verlieren? Und daran hat sie geforscht, dass nach Belegen, nach historisch fundierten Belegen, die sich diesbezüglich belasten lassen.
Ja, und das macht es eben gerade so spannend, nach dem Alltag zu fragen. Und mit diesem Blick nochmal ganz neu auf die Gleichnisse zu gucken und besonders auf das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Als ich das zum ersten Mal anders gelesen habe, wie du sagtest, vom Kopf auf die Füße oder umgekehrt, das war so ein Aha-Moment für mich. Da habe ich wirklich was verstanden. Und das sollten wir doch heute nochmal gemeinsam lesen.
Können wir gerne machen. Nur, ich möchte schon sagen, den Titel des Gleichnisses finde ich ja echt bescheuert. Also, anvertraute Pfunde. Was soll denn das? Was soll sich da ein Mensch darunter vorstellen? Geht es hier um Gewichtsprobleme oder was?
Ach, Lucia, dein Assoziationskette. Naja, anvertraut, das klingt so fürsorglich.
Ja,
Ja, aber es geht überhaupt nicht um Fürsorge, sondern es geht um Geld und um Macht. Und nicht um anvertraute Begabungen, sondern knallhart um Cash. Und Pfunde, das bezeichnete damals das Gewicht des Silbergeldes, also die Silberlinge in Pfund und Kilogramm. Silber wiegt schwer und hatte einen hohen Wert, also.
Ja, das war's. Das verstehen wir schon mal besser, oder? Es geht um Geld und Macht.
Mhm. Ja, und wo es um viel Geld geht, da muss man ganz genau hinsehen. Ganz genau hinsehen. Das macht dieses Gleichnis möglich. Aber ich möchte eine Warnung vorausschicken. Dieses Gleichnis erzählt nichts von einer heilen Welt.
Mhm. Da bin ich froh, dass du das schon mal ganz deutlich vorausschickst, Ulrike. Das ist keine nette Geschichte wie vom verlorenen Schaf oder vom barmherzigen Samariter. Nein, hier weht ein rauer Wind.
Ja, da hast du recht. der Grundton in dieser Geschichte ist ganz anders. Das fängt schon gleich vorne an in dem Kapitel von Lukas 19. Da fängt es schon an mit Geldeintreiberei. Da wird von einem reichen Oberzöllner erzählt, Zachäus ist sein Name, der lädt Jesus in sein Haus ein und am Ende sagt er, also der Zöllner, dass er sein Geld mit den Armen teilen will und stellt er vor, alle, die er betrogen hat, denen wolle er das Geld vierfach zurückgeben. Das ist doch mal eine tolle Geschichte.
Mhm. Also vierfaches Zurückgeben entspricht ja eigentlich dem, was die Tora vorschreibt. Und der Zachäus hat das verstanden und handelt also entsprechend richtig nach der Tora. Und das gefällt Jesus, das ist klar. Aber trotzdem geht es jetzt nicht so schön weiter. Hm?
Tja, die Leute haben das damals auch sehr schön gefunden. Und die haben sich auch über den Oberzöllner Zachäus gefreut. Aber das ist interessant, Jesus freut sich nicht so einfach mit, sondern jetzt erzählt er ein Gleichnis. Und damit stellt er die Frage, was würde geschehen, wenn die Zöllner kein Geld mehr eintreiben würden? Was würde ihnen passieren?
Ja, das ist eine spannende Frage, auch gerade im gegenwärtigen Kontext, finde ich. Du machst auf etwas ganz Wichtiges aufmerksam, Ulrike. Jede Geschichte hat einen Kontext. Und hier dieses Gleichnis, das wir doch jetzt mal vorlesen, ja. Diesem Gleichnis geht diese Zachäus-Geschichte voran. Ein Zöllner, der den Mut hat und die Einsicht hat, mit diesem Eintreiben von Geld aufzuhören. Und nach dem Gleichnis, also im Anschluss, zieht Jesus mit seinen Leuten nach Jerusalem hinauf, in die Hauptstadt. Dort, wo der König wohnt, wo die Soldaten stationiert waren und der römische Kaiser ja sozusagen mithörte, wenn jemand laut predigte, lehrte oder was er dachte, ja.
Genau, dieser Kontext ist ganz wichtig. Und wir verstehen die Geschichte viel besser, wenn wir das alles mitbedenken. Und der Kontext hilft uns, das Problem zu sehen.
Ja, was ist das Problem, Ulrike? Kannst du das so auf den Punkt bringen?
Naja, das liegt doch schon auf der Hand. Zachäus wird natürlich bestraft werden, wenn er nicht das tut, wofür er angestellt ist.
Ja, genau.
Ja, denn Rom lebt doch von den Abgaben, die es aus den besetzten Gebieten herauspresst. Und der Zöllner ist die lange Hand Roms. Mhm. Der kann ja jetzt nicht einfach beginnen, das Geld, was eigentlich Rom kriegen sollte, zu verteilen. Da muss er mit Konsequenzen rechnen. Und trotzdem hat er den Mut zum Handeln. Das bewundere ich wirklich sehr.
Also Jesus erzählt also im Folgenden, wie es weitergehen könnte mit dem Zöllner und all den Menschen, die den Mut haben, gut oder richtig zu handeln.
Ja, genau. Jesus ist da überhaupt nicht naiv. Also seid freundlich und nett zueinander, das reicht nicht. Mhm. Denn es gibt ganz große Machtinteressen, in die wir eingebunden sind. Es geht um Herrschaft und um viel, viel Geld. Es geht um Sklaven und um blutigen Protest. Und es wird schnell sichtbar. Ein einzelner Mensch kann ein System nicht verändern. Da braucht es mehr dazu. Aber Lucia, jetzt müssen wir die Geschichte doch erstmal vorlesen.
Ja,
damit wir darüber reden können. Machst du das mal für uns, ja?
Also ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Da die Menschen dies hörten, fügte Jesus ein Gleichnis hinzu. Denn weil er nahe bei Jerusalem war, meinten sie, dass das Reich Gottes jetzt aufscheinen werde. Er sagte also, ein Fürst ging weit fort, um für sich die Königswürde zu holen und dann zurückzukehren. Er rief 10 Sklaven zu sich, gab ihnen 10 Silberlinge und sagte, handelt damit, während ich fort bin. Seine Landsleute hassten ihn aber und schickten eine Gesandtschaft mit den Worten hinter ihm her Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrschen wird. Als er die Königswürde aber geholt hatte, kam er wieder und rief die 10 Sklaven zu sich, denen er das Silbergeld gegeben hatte. Es erschien der Erste und sagte, Herr, dein Silberling hat 10 weitere erwirtschaftet. Und er sprach zu ihm, sehr gut, du guter Sklave, weil du im Kleinen zuverlässig warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte erhalten. Der Zweite kam und sagte, dein Silberling, Herr, hat 5 weitere gemacht. Und er sagte zu ihm, und dich setze ich über 5 Städte. Und ein weiterer kam und sagte, Herr, da ist dein Silberling, den hielt ich in einem Schweißtuch verwahrt. Ich fürchtete dich nämlich, da du ein strenger Mensch bist und nimmst, was du nicht bezahlt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Der König sagte zu ihm, aus deinem Mund will ich dir das Urteil sprechen, du übler Sklave. Du wusstest, dass ich ein strenger Mensch bin und nehme, was ich nicht bezahlt habe, und dass ich ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du denn mein Geld nicht auf die Bank gebracht? Ich wäre gekommen und hätte es mir mitsamt dem Zins verschafft. Zu denen, die dabei standen, sagte der König, nehmt ihm den Silberling weg und gebt sie dem, der 10 hat. Und sie sagten ihm, Herr, dieser hat ja schon 10 Silberlinge. Ich sage euch, denen, die haben, wird gegeben werden, aber denen, die nicht haben, denen wird genommen werden. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, führt sie hierher und tötet sie vor mir. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, machte er sich auf, um nach Jerusalem hinaufzugehen. Ja, du hast schon geseufzt, Ulrike, das ist ja wirklich eine fürchterliche Geschichte. Und im Angesicht des Königs, ja, sollen die Feinde getötet werden. Der will sogar noch zusehen.
Das sind römische Verhältnisse. Das war damals so, und in unserer Welt ist es auch oft ganz brutal.
Und dann noch dieser Satz, den wir gut kennen. Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird genommen. Dieser Satz wird doch oft so als biblischer Satz, als biblisches Prinzip zitiert. Aber mir ist wieder aufgefallen, dass es ja der Fürst oder der König ist, der diesen Satz sagt. Das ist nicht die Ansicht Jesu. Das ist ein Herrschaftsmotto dieses brutalen Typen hier. Also sicher nichts Biblisches.
Aber auf gar keinen Fall. Das ist wirklich nicht die Stimme Jesu. Mm-mm. Auf gar keinen Fall. Und das sollten wir wirklich nicht verwechseln. Gott ist anders als der Fürst in unserem Gleichnis. Gott ist anders, total anders.
Aber dieses Gleichnis wird und wurde oft genau so gelesen. Der Reiche, ja, schon brutale Fürst, aber eben der Reiche, repräsentiert Gott. Gott vertraut uns hier etwas an, eben diese Pfunde. Mit dem sollen wir gut umgehen und sie vermehren, und dann werden wir reich belohnt. Wenn wir aber unsere Gaben nicht vermehren, dann werden wir bestraft. So einfach ist das. Aber eben das entspricht nicht meinem Gottesbild. Absolut nicht.
Auf jeden Fall nicht. Meinem auch nicht. Mhm. Und auch nicht dem Gottesbild, was ich aus dem Neuen Testament und aus dem Alten Testament kenne. Aber weißt du, diese Lesart, die geistert immer noch herum. Und jetzt komme ich nochmal auf Luise Schottroffs Gleichnisauslegung zurück. Sie warnt nämlich vor dieser blinden Gleichsetzung. Nur weil ein reicher Mann auftaucht, muss man nicht denken, das ist jetzt Gott. Und sie zeigt, dass eine patriarchale Gleichsetzung einfach in die Irre führt. Da kommt man nicht weiter.
Man kommt in die Sackgasse, ja.
Genau.
Wenn der Fürst Gott repräsentiert, dann übersieht man leicht, wie gemein er ist. Einer, der Leute aus dem Weg räumt, weil sie nicht nach seinen Wünschen handeln? Soll ich ein Herrscher oder König oder Präsident handelt menschenverachtend?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch ganz wichtig, das hat Luise Schottroff immer betont, dass man diese Figuren in einem Gleichnis nicht als Chiffren liest. Also zum Beispiel, da kommt jetzt ein Fürst und das ist bestimmt Gott.
Mhm.
Das wäre eine allegorische Lesart. Und allegorische Lesarten sollte man nicht benutzen, um dieses Gleichnis auszulegen. Stattdessen sollte man genau hingucken und immer wieder fragen, wie handelt denn diese Person? Nach welchen Maßstäben handelt er oder sie? Großzügig und gerecht oder kleinlich und menschenverachtend? Also ganz konkret jetzt für unsere Geschichte heißt das, handelt der Fürst im Gleichnis gut und verantwortungsvoll oder handelt er zum Schaden der Bevölkerung? Dem sollten wir nachgehen.
Mhm. Also dann verdeutliche ich das noch einmal, das mit der allegorischen Gleichsetzung. Wir sind die ja so gewohnt, wir merken das gar nicht mehr. Und auch das Wort Gleichnis trägt ja dazu bei, dass wir etwas gleichsetzen. Also wir vergleichen nicht, sondern wir setzen gleich. Aber eigentlich, sagt Luise Schottroff, geht es um das Vergleichen in den Gleichnissen, es in diesen Geschichten. Eben handelt der Fürst nach biblischen Grundsätzen?
Mhm.
Wie handelt der Sklave?
Mhm.
Und ja, wer handelt gut und was ist gutes Handeln? Das muss man alles herausfinden in diesen Geschichten und nicht sagen, aha, das ist der Fürst, der handelt gut, das ist Gott. Das ist langweilig und falsch.
Genau. Also einfach nur immer in jedem Fürsten, in jedem König sofort Gott zu sehen, da sollten wir wirklich nachfragen und genau schauen, wie verhält sich diese Person denn eigentlich und das Vergleichen mit dem Handeln Gottes. Handelt jemand so im Gleichnis, wie es den biblischen Grundsätzen entspricht? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen.
Mhm. Genau, jetzt schauen wir nochmals gut hin. Unsere Geschichte beginnt damit, dass ein Fürst die Königswürde haben möchte und deshalb auf eine Reise geht. Die ersten Leserinnen und Leser, die wussten, was das hieß. Wer in Jerusalem nämlich König werden wollte, musste nach Rom, zum Kaiser. Und dort musste man dem Kaiser Unsummen von Geld bieten, um dann dieses Amt, Königsamt, von Roms Gnaden zu erhalten. Das ist die Ausgangslage.
Mhm.
Aber was ist mit diesen Landsleuten, die diesen Fürsten hassen?
Ja, also das ist ganz wichtig, das wahrzunehmen. Diese kleinen 2-3 Sätze, die da stehen, die sind nämlich auch, wie wir sagen, Kontext und die helfen uns, das Gleichnis zu verstehen. Ich lese noch mal vor, damit wir es im Ohr haben. Ein Fürst ging weit fort, also nach Rom, um für sich die Königswürde zu holen und dann zurückzukehren. Er rief 10 Sklaven zu sich, gab ihnen 10 Silberlinge und sagte, handelt damit, während ich fort bin. Seine Landsleute hassten ihn aber und schickten eine Gesandtschaft mit den Worten hinter ihm her, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrschen wird. Also wenn wir das lesen, dann spüren wir ja, da ist eine massive Wut in der Bevölkerung.
Mhm, mh.
Wenn die Leute eine Gesandtschaft nach Rom schicken, um den Kaiser davon abzuhalten, diesem Fürsten die Königswürde zu geben, dann muss doch irgendwas passiert sein.
Mhm. Und was erzählt eigentlich der zeitgenössische Schriftsteller Flavius Josephus?
Ja, weiß der was darüber, über diese mhm. Wut?
Der weiß es. Der war ja dabei. Es war also genau so zu dieser Zeit, wie das Lukas-Evangelium berichtet. Archelaus wollte König werden. Josephus erzählt das ganz detailliert. Ja, ich glaube, wir müssen unseren Zuhörerinnen das kurz zusammenfassen, was Josephus dazu erzählt.
Ja, auf jeden Fall. Ich mach mal ganz kurz. Also, Herodes der Große war gestorben und sein Sohn Archelaus wollte König in Jerusalem werden. Darum musste er nach Rom reisen, um die Königswürde für sich zu holen. Aber er war ja in der Bevölkerung verhasst.
Ja, er war wegen seiner Brutalität verhasst. Ich meine, die Herodianer, das waren alles keine Heiligen, sondern mehr oder weniger mörderische Könige. Aber Archelaus hat dem Fass oft den Boden ausgeschlagen. Also Josephus erzählt, dass es schon vor seiner Abreise nach Rom Proteste gegeben hat. Und Archelaus ließ die blutig niederschlagen, also wörtlich 3000 Menschen in Jerusalem ließ er schlachten, um den Widerstand der Bevölkerung gegen sich zu brechen.
Ist doch Wahnsinn, ne?
Ja.
Wie man Macht durchsetzen möchte, indem man die Köpfe rollen lässt. Mhm. Und die Leute wollten sich das auch nicht gefallen lassen und nahmen ihren ganzen Mut zusammen, bildeten eine Gruppe von etwa 50 Personen aus den vornehmsten Familien, machten sich auf den Weg, um den Kaiser dazu zu bewegen, eben diesen Sohn des Herodes nicht zum König zu machen. Und in Rom schlossen sich dieser Delegation dann noch mehrere tausend Leute an, was zeigt, dass der Ruf des Archelaus wirklich weithin bekannt war.
Ja, das war schon eine ganz eindrückliche Gesandtschaft, wenn man sich das so vorstellt. Ja, und was hat der Kaiser in Rom dann entschieden? Hat er die Delegation überhaupt angehört?
Na, wenigstens das. Angehört hat er sie schon, ja. Aber genutzt hat's nichts. Er hat Archelaus trotzdem als König eingesetzt. Und dieser hat dann nach seiner Rückkehr, auch das berichtet Josephus, sämtliche Leute, die ihn hatten verhindern wollen, umgebracht. Also das ist historische Tatsache.
Ja, das erzählt also das Lukas-Evangelium ganz, ganz historisch richtig. Man erinnerte sich nämlich sehr genau und schmerzlich an Archelaus und an die Ermordung von so vielen tapferen Leuten.
Ja, auf jeden Fall. Und die Bevölkerung litt unter solchen Herrschern wie Archelaus, weil die natürlich das Geld aus ihnen herausgepresst haben und überhaupt keinen Widerspruch duldeten. Ein grausames Gleichnis, eine grausame Geschichte.
Ja, die Geschichte ist wirklich grausam, weil sie die Wirklichkeit beschreibt. In dieser Geschichte spiegelt sich die damalige Lebenswirklichkeit. Und es ist kein Zufall, dass da die Sklaven und ihr Schicksal sehr deutlich in den Blick kommen. Es waren die Sklaven, die aus den Leuten diese Finanzsummen herauspressen mussten. Ja?
Genau, genau. Das waren die Sklaven und auch die Zöllner. Da kommt mir Zachäus wieder in den Sinn. Und der wollte nicht mehr mitmachen.
Aber nicht mehr mitmachen, das war in diesem Finanzsystem nicht vorgesehen. Wer da drin steckte, musste weitermachen. Darum wurde das Finanzsystem oft von Sklaven verwaltet. Denn Sklavinnen und Sklaven, die konnte man zwingen, foltern, töten. Wenn die Kasse nicht stimmte, dann kamen sie dran, erbarmungslos. Genauso, wie es hier auch erzählt wird. Übrigens, wie vermehrte ein Sklave denn das Vermögen seines Herrn?
Naja, das war ziemlich einfach. Vermögensvermehrung damals hieß, man besetzt einen Landstrich, stationiert Truppen und wurde reich ohne eigene Arbeit. Hohe Ernteabgaben, Zölle auf alles, Schutzgelder für Dörfer und Städte, alles wurde aus der Bevölkerung herausgepresst, ohne Rücksicht auf Verluste. Ein guter Zöllner, ein guter Sklave im Sinne des Fürsten, war ein Schrecken für die arme Bevölkerung.
Ja, und die Bevölkerung interessierte den Fürsten gerade überhaupt nicht. Aber dieser eine Sklave hier, der weigerte sich ja, das Geld zu vermehren, und er gibt dem Herrn sein Geld zurück und steigt aus.
Ja, überleg dir das mal. Das war echt mutig.
Ein Sklave, der aussteigt.
Und dann wagt er sogar, dem Fürsten ins Gesicht zu sagen, was er vor ihm dachte. Herr, sieh, da ist ein Silberling. Ich fürchtete dich nämlich, da du ein strenger Mensch bist und nimmst, was du nicht bezahlt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Das ist mutig. Ja.
Hier geschieht es, Ulrike. Genau hier.
Entschuldigung, Lucia, was meinst du? Was geschieht hier?
Stell dir vor, wir hören, was ein Sklave denkt.
Mhm.
Hier kommt die biblische Vision hinein in den Text. Hier öffnet sich der Text, einen Spalt nur. Aber es reicht, dass wir die Stimme eines Propheten hören. Das ist die Stimme des Propheten Habakuk, der mit genau diesen Worten, die der Sklave benutzt, die Mächtigen kritisiert hat.
Habakuk, das ist doch die kleine Schrift aus dem Ersten Testament mit dieser ganz eindrücklichen Stimme. Habakuk leidet so daran, dass viele Menschen ausgebeutet werden. Er ruft Verderben über die Ausbeuter. Sie werden zu Fall kommen.
Ja,
meinst du die Stelle? Ja?
Genau die Stelle. Also das ist Habakuk 2. Der Satz, um den es hier geht, der lautet im Habakuk: Verderben über alle, die vermehren, was ihnen nicht gehört. Der Sklave muss ja das Vermögen des Fürsten vermehren, auf Kosten von Bauern, von Städten, die hart dafür gearbeitet haben. Der Fürst nicht. Der Sklave hat die Stimme des Propheten im Herzen, er hat sie gehört und er will darum nicht mehr mitmachen bei diesem dreckigen Geschäft.
Tja, der Sklave klagt den Fürsten an und sagt, du bist hart und habgierig. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend.
Die Stimme eines Propheten im Mund eines Sklaven, das finde ich auch sehr beeindruckend. Das allein ist schon Einspruch gegen alle, die meinen, Sklaven sollen einfach still sein und gehorchen. Dieser Sklave hier denkt, er hat Worte zur Verfügung, er hat die Bibel auf seiner Seite.
Also, Lucia, das ist total beeindruckend, das hier so wahrzunehmen. Und wie du das nochmal betontest, dass hier die biblische Vision zum Vorschein kommt. Es leuchtet aus dem Mund des Sklaven. Und ich möchte hier für unsere ZuhörerInnen noch einmal deutlich machen. Dieses Gleichnis wird so oft unsachgemäß ausgelegt. Es wird behauptet, dass der Fürst seine Funde dem Sklaven anvertraut und dieser müsste mit diesen Funden arbeiten. Also arbeiten, das klingt ja für uns heute so harmlos. Aber worin diese Arbeit damals bestand, nämlich im Auspressen der Bevölkerung, das wird heute so oft gar nicht mitgedacht. Dass der Reichtum des Fürsten auf Sklavenarbeit beruht, wird ausgeblendet. Und die Brutalität des Fürsten, alle seine Gegner zu töten, wird überlesen. Oder manchmal, wenn diese Bibelstelle gelesen wird, wird das gar nicht mehr mitgelesen, weil es doch so schreckliche Sätze sind.
Ja. Wir haben diese Geschichte jetzt wirklich neu zusammen gelesen, gehört, zusammengestellt, denke ich, indem wir sie in ihren eigenen historischen Kontext gestellt haben. Also damals gab es nämlich Fürsten, die genau so handelten wie der hier in unserer Geschichte.
Ja, und die Bevölkerung litt unter diesen Königen. So sehr, dass sie es wagten, dem Kaiser in Rom eine Protestbotschaft zu senden. Das ist ja wirklich Mut, wenn der König nachher seine Widersacher abschlachten lässt. Und das ja nicht nur in der Geschichte, sondern das ist ja auch in der realen Welt passiert. Und irgendwie, Lucia, das ist doch zum Verzweifeln. Wenn man denkt, dass dieser Protest so blutig niedergeschlagen wurde und auch der Mut des Sklaven wird nicht belohnt, hat dann das alles überhaupt einen Sinn?
Ja, die Entscheidung, ob Einspruch sich lohnt, diese Entscheidung, die liegt bei uns, bei den Leserinnen, bei den Hörenden dieser Geschichte. Und die Frage ist ja schon, was heißt sich lohnen? Heißt das, etwas zahlt sich materiell aus? Oder heißt das, es macht Sinn? Woran können wir uns denn halten, wenn wir nicht an die Kritik der Propheten anknüpfen, ja? Woran wollen wir dann uns noch halten?
Ja. Einspruch gegen Unrecht. Und ich finde das so spannend, dass Jesus ja diese Geschichte fertig erzählt und dann geht er nach Jerusalem. Und dort stellt er sich den Mächtigen entgegen. Auch Jesus hatte Angst, aber noch mehr Mut, weil er sich von Gott getragen wusste. In Jerusalem wurde er umgebracht. Aber war sein Tod wirklich das Ende? Wir glauben doch bis heute an die Kraft des Auferstandenen. Sein Tod war nicht das Ende.
Die Geschichte mit dem Protest der Bevölkerung damals gegen Archelaus, die ging übrigens noch weiter. Die erste Delegation, die hat ja leider die Ereignisse nicht verhindern können. Archelaus wurde als König eingesetzt. Aber die klugen und mutigen Menschen stellten tatsächlich wenig später eine zweite Delegation auf die Beine. Stell dir das mal vor.
Ja.
Und sie schickten sie wieder nach Rom. Und diesmal hörte der Kaiser auf sie.
Ja, das ist doch eine gute Wendung gewesen. Und dieses Gleichnis ist wirklich so ein Lehrstück für Realpolitik und langen Atem.
Ja, Widerstand in mehreren Anläufen wird hier erzählt. Oder Jesu Weg selbst zählt da genauso dazu wie der Protest der Bevölkerung, der blutig niedergeschlagen wurde, wie die beiden Delegationen nach Rom oder auch der Einspruch des Sklaven und die klare Kritik des Propheten Habakuk. Das alles ist ein ganzes Widerstandspaket.
Ja.
Und also mir ist es sehr wichtig, diese Linien, diese Bezüge zu zeigen, damit wir auch heute wissen, woran wir uns halten können.
Ja, diese Linien, die sind ganz deutlich zu machen und ganz deutlich zu sehen, damit niemand mehr den Fürsten für ein Abbild Gottes hält.
Ja, in erst diesem
Gleichnis
ja.
und in anderen. Lucia, da haben wir jetzt wirklich sehr gerungen.
Aber es hat auch wieder Freude gemacht, Ulrike. Oder soll ich sagen, darum hat es sich gelohnt, das Gleichnis nochmals genau zu lesen.
Ja, danke, Lucia, für das Gespräch. Und ich werde noch viel weiter darüber nachdenken. Liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass wir oft den Namen von Luise Schottroff erwähnt haben. In diesem Monat, Februar 2025, jährt sich der Todestag dieser bedeutenden Neutestamentlerin zum 10. Mal. Mit dieser Podcast-Folge möchten wir ihre wegweisende sozialgeschichtliche Gleichnisauslegung würdigen. Diejenigen, die mehr über Luise Schottroff erfahren möchten, verweisen wir gerne auf die Webseite unserer Kollegin Prof. Dr. Claudia Janssen an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Den Link finden Sie unten in den Shownotes. Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter eaberlin.de/feministische Bibelgespräche.